ja, Sie haben also ein Radio. Feines Radio.
N.E.W.
Magazin.
Bringt zusätzliche Kaufkraft, Wohlstand und Arbeitsplätze.
N.E.W. Magazin.
Boah. Für alle Väter, Mütter, Brüder, Schwestern, Omas, Opas, Onkel und Tanten.
Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum NEW-Magazin, dem wöchentlichen Magazin der neuen Essener Welle. Ich bin Klaus Hausmann und das sind die Themen unserer heutigen Ausgabe. Wir reden mit Rolf Liss über seine Aktivitäten, trotz leerer Kassen den Fahrradverkehr in Essen anzukurbeln. Thomas Binger traf sich mit einem Journalisten aus Frankreich und redete mit ihm über die Jugendproteste, die im Herbst die Medien beschäftigten. Um Proteste jugendlicher ganz anderer Art geht es in dem folgenden Beitrag. Wir zeigen Auswirkungen, die eine Demonstration junger Nazi-Gegner in Essen im April diesen Jahres nach sich zog. Zwei junge Liedermacher aus Essen stellen sich vor und suchen eine geeignete Band zum Mitmachen. Im Anschluss an das NEW-Magazin ab 21 Uhr hören Sie Ralf Knifka. Er stellt die Bands Fiddler's Green und Feuerschwanz vor. Kassen sind nicht gerade dazu geeignet, Projekte wie die Verbesserung des städtischen Radwegenetzes anzuschieben. Trotzdem sieht Rolf Liss, Bürgermeister und Fahrradfreund, Chancen, auch in Essen etwas in Bewegung zu setzen und fahrradfreundlicher zu werden. Über dieses Vorhaben spricht er jetzt mit Kollegen Walter Wandke.
Am Mikrofon begrüße ich Rolf Liss, unseren Hörern wohl bekannt als einer der Fahrradaktivisten in dieser Stadt. Seines Zeichens auch grüner Ratsherr, aber auch altgedientes Mitglied in der Essener Fahrradinitiative. Du hast mit einem Strauß voller Funktionen die Stadt Essen vertreten in Dülmen bei der Vereinsgründung Fahrradfreundlich Stadt Essen e.V. Wie sind denn da die Vereinsziele?
Die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Stadt NRW hat einen Verein gegründet. Ich durfte in Vertretung des Oberbürgermeisters an der Vereinsgründung für die Stadt Essen teilnehmen. Und ich hoffe, dass mit der Teilnahme der Stadt Essen sich auch im Radverkehrsbereich trotz knapper Haushaltslage sich noch etwas verbessern lässt. Auch der Oberbürgermeister hatte kürzlich nochmal klar erklärt, dass er möchte, dass Essen am Modellvorhaben Fahrradfreundliche Stadt weiter teilnimmt. Das finde ich sehr erfreulich. Und jetzt müssen wir das Ganze auch mit Leben füllen, indem wir noch mehr Einbahnstraßen für den Radverkehr öffnen, indem wir noch bessere Radverkehrswegweisungen auf den Weg bringen, indem wir Radfahrstreifen im Zuge von Fahrbahndeckenerneuerungen initiieren, um die Lückenschlüsse auf den Weg zu bringen. Und das ist auch in Zeiten knapper Kassen, wie ich finde, weiterhin möglich.
Du stellst das jetzt dar wie eine Checkliste, die man einfach abhaken kann. Ich weiß aber an vielen Kritikpunkten, wenn man die Fahrradinitiativen, dass man eher die Sorge haben muss, Essen könnte aus so einem Verein auch wieder ausgeschlossen werden, weil die Aktivitäten doch so gering sind, dass man manchmal nicht genau so weiß, ob denn die Stadt Essen wirklich in diesem fahrradfreundlichen Verein am richtigen Platz ist.
Das ist richtig. Die Stadt Essen hat regelmäßig aus dem Verkehrsministerium des Landes NRW die gelbe Karte gezeigt bekommen. Und mit der Vereinsgründung in Dülmen ist es auch möglich geworden, passive Mitglieder bei vereinsschädlichem Verhalten auch wieder rauszuschmeißen. Also auch die rote Karte ist möglich. Und deswegen ist es eigentlich nochmal in meinen Augen eine Motivationssteigerung, ein Motivationsanreiz, so viel zu tun, dass man drin bleibt. Aber man fliegt ja nicht so ohne weiteres raus. Es gäbe vorher eine Bereisung der Auswahlkommission des Verkehrsausschusses des Landtages. Und dieser Ausschuss würde dann auch nochmal erläutern, unter welchen Bedingungen man rausfliegen würde. Also ich sehe es erstmal positiv. Man hat die gelbe Karte gesehen. Wir haben klar erklärt, dass wir weiterhin dabei sein wollen. Der Oberbürgermeister hat sich klar erklärt, dass er dabei sein möchte. Und jetzt müssen wir den vielen Worten auch Taten folgen lassen. Schwarz-Grün hat gemeinsam eine ganze Reihe von Anträgen im Rat eingebracht und in den Fachausschüssen. Dazu gehört die Verbesserung in den Einbahnstraßen, dazu gehört eine Verbesserung der landesweiten Radverkehrswegweisung und dazu gehört auch eine Verbesserung der Zahl der Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt und anderswo. Die Dinge sind auf den Weg gebracht und jetzt müssen wir auch im Einvernehmen mit dem Kämmerer und auch im Einvernehmen mit der Bezirksregierung Lösungen finden, dass das Ganze möglich ist.
Das heißt aber auch, in trockenen Tüchern ist es noch nicht und wenn die Dinge schief laufen, dann findet man im nächsten Haushalt der Stadt Essen davon nicht mehr sehr viel wieder.
Es ist so, wir sind eine Kommune, die keinen genehmigten Haushalt hat. Die Bezirksregierung und der Kämmerer gucken sich jede verausgabte Position einzeln dezidiert an. Und wir müssen in Einzelgesprächen nachweisen, dass ein Radweg-Lückenschluss Vorteile bringt, was die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs angeht, wenn es um Schulwegsicherung geht. Denn Schülerinnen und Schüler dieser Stadt sollen ebenso auch wie die Alltagsradler sicher und leicht ihre Alltags- und Einkaufsziele auch mit dem Fahrrad erreichen können. Dazu brauchen wir auch bauliche Lösungen. Und ich kann mir nichts Preiswerteres vorstellen, als im Zuge einer notwendigen Deckenerneuerung. Deckenerneuerung heißt, die Fahrbahndecke ist kaputt, hat Schlaglöcher, sie muss einen neuen Fahrbahnüberzug bekommen. Und anschließend könnte man, so unsere Idee, im Zuge einer Neumarkierung sehr preiswert, sehr kostengünstig für den Radverkehr etwas tun.
Ja, wunderbar. Wir sehen, es ist noch Hoffnung. Eigentlich ist ja auch das Fahrradfahren eine sehr billige und dazu noch gesunde Art der Fortbewegung. Das müsste eigentlich auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten noch zu stemmen sein.
Deswegen würde ich mich anschließen wollen mit den Worten, auf die Räder, bevor wir drunter kommen.
Ja, das hoffen wir doch alle. Besten Dank.
Gern.
Brennende Autos und randalierende Jugendliche in den französischen Banlieues ließen noch einmal die Frage nach Integrationskonzepten aufkommen. Thomas Binger sprach über diese Problematik mit Bernard Schmidt, Journalist in Paris, der die Unruhen hautnah miterlebt hat.
Bernard, welche sozialen Ursachen siehst du eigentlich für die Explosion der Konflikte, die sich ja ganz schnell von Paris aus über das gesamte Land ausgedehnt haben?
Zunächst mal sehe ich eine doppelte Ursachenstruktur. Einerseits die repressive Behandlung der Krisenzonen, die diese Trabantenstädte, die Banlieues als Vorstadtzonen darstellt und als Tropfen, der das Fass in gewisser Weise zum Überlaufen gebracht hat. Der Tod zweier Jugendlicher, der durch die Polizei zumindest mit verschuldet war. Auf der anderen Seite natürlich ein Bündel sozialer Probleme. Die Besonderheit des Umgangs mit, in Anführungszeichen, der sozialen Frage in Frankreich liegt eben in ihrer Territorialisierung, wie ich das nenne, das heißt in der Form von räumlicher Segregation zwischen Bevölkerungsgruppen nach sozialen Kriterien. Das heißt, die Banlieues rund um die städtischen Ballungsräume, vor allem rund um Paris und um Lyon, aber auch um mittlere Großstädte in Frankreich, sind einfach der Raum, in den alle mit sozialen Problemen behaftete Bevölkerungen zumindest zu größeren Teilen abgeschoben werden. Nicht physisch abgeschoben, aber abgeschoben durch die Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum zu finden, was in den städtischen Zentren eben nicht angeboten wird. Das sind also keine ethnischen Quartiere, sondern das Sortierungskriterium ist tatsächlich sozialer Art, finanzieller Art. Da wohnt also auch eine weiße Unterschicht. Gleichwohl besteht die Problemlage in den Banlieues aus einem Gemenge von sich gegenseitig verstärkenden sozialen Problemlagen, eben Diskriminierung gegen die Einwandererkinder, die da eben auch wohnen, gemischt mit hoher Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit beträgt 10% im Landesdurchschnitt, in Frankreich 40% in den Banlieues. Teilweise aus rassistischer Haltung zu erklärende Polizeigewalt. Die Abschottung der übrigen Gesellschaft gegenüber diesen Menschen, die in diesen Zonen wohnen, auch schon die räumliche Abschottung, das heißt bestehend aus der schlechten Verkehrsanbindung, der Schwierigkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestimmte Trabantenstadtsiedlungen zu erreichen. Auch das hohe Preisniveau, das heißt innerhalb der Stadt Paris benötigt man eine Zwei-Zonen-Fahrkarte. In bestimmten Trabantenstädten benötigt man schon mal, um überhaupt verkehren zu können, 5- oder 6-Zonen-Fahrkarten, die entsprechend wesentlich teurer sind. Das heißt, zumindest die Leute, die keine Arbeit haben, kommen eben aus ihren Trabantenstädten nur ganz schwer raus, rein schon aus finanziellen Gründen. Das alles bildet eine Gemengelage, was sich eben abbildet in den Köpfen der Leute, die da leben, als Wahrnehmung in einer ganz besonderen Zone zu leben, die eben ein ganz besonderes Territorium darstellt, was sozusagen von Feindesland umgeben ist und dass man eben notfalls gegen die Staatsgewalt sozusagen als Repräsentanten dieses feindes Landes auch verteidigt.
Gibt es sowas wie eine Rückkehr der gefährlichen Klassen aufgrund der aktuellen sozialen Lage?
Absolut. Das war, denke ich, ursprünglich sogar beabsichtigt, die gefährlichen Klassen da zu konzentrieren. Also die gefährlichen Klassen vor 100 Jahren umfassten damals eben auch die Industriearbeiterschaft, das Industrieproletariat. Etwas anders als heute, wo die Integration durch die Erwerbsarbeit, durch die Lohnarbeit eine abnehmende Rolle spielt. Damals war es durchaus politisch beabsichtigt zu sagen, der soziale Raum soll sich eben in besonderer Weise strukturieren, nicht im Sinne des klassischen Gegensatzes Stadt-Land, sondern im Sinne einer Dreiteilung Stadt-Banlieue-Land. Das heißt, dass sich eben die gefährlichen Klassen nicht in der Stadt ansiedeln sollen, weil man sie da nicht haben will, aber eben auch nicht über das ganze Land verstreuen sollen. Das heißt, dass es nicht überall in der Nähe der Städte zur Ansiedlung von Arbeiterbevölkerung kommen soll, weil man davon gefürchtet hatte, eingedenk der Erfahrungen zum Beispiel mit der Commune de Paris, die ja nicht nur in Paris existierte, sondern die ihre Pendants hatte in Marseille, in Toulon und anderen Großstädten. Eingedenk dieser Erfahrungen hat dann im späten 19. Jahrhundert die Bourgeoisie und die Staatsmacht sich gesagt, also die Gefahr bestünde, wenn man jetzt zulassen würde, dass außerhalb der städtischen Kerne sich überall Arbeiterviertel und Industriekonzentrationen herausbilden, dass dann der revolutionäre Bacillus sozusagen ungehindert sich ausbreiten könnte über das gesamte Staatsgebiet, während eben die Pariser, Marseiller und so weiter Kommune noch relativ leicht umzingelt werden konnte, weil das Hinterland sozusagen als sicheres Hinterland für die Staatsmacht diente. Und deswegen hat man halt gesagt, es ist gut, wenn sich so ein besonderer Raum zwischen Stadt und Land herausbildet und ein Großteil der, zumindest der als schmutzig betrachteten Industrien und der Arbeiteransiedlungen, die damit einhergehen, wenn die sich in diesem besonderen Raum Banlieue konzentrieren. Die Arbeiterschaft wurde dann eben später zunehmend integriert, vor allem in der fordistischen Wachstumsphase nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber heute haben wir erneut eine Ablösung dieser Integrationsmechanismen, zum Beispiel früher durch die Erwerbsarbeit, durch eine zunehmende Erosion der Lohnarbeit, vor allem in den unteren Schichten der abhängig Beschäftigten, in den traditionellen Industriezweigen, wo das Industrieproletariat konzentriert war, und damit einhergehend natürlich Prekarisierungsprozesse, Ausgrenzungsprozesse, beginnend mit Massenentlassungen, mit dem Hineinstoßen in extrem prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse und damit natürlich eine neue Form von gefährlichen Klassen, die sich da herausbildet.
Sprichst du in deinen Analysen davon, dass eine ganze Generation von Jugendlichen nicht mehr über Erwerbsarbeit sozialisiert wird? Gibt es sozusagen Ersatzangebote, identitäre Ersatzangebote von Seiten des Islams oder auch von Seiten der Jugendgangs, die in den Banlieues ja auch eine gewisse Rolle spielen? Ist das so eine Art Ersatzidentität?
Beides ja, aber beides in begrenztem Ausmaß. Zunächst würde ich nicht sagen, es ist eine ganze Generation, sondern es sind Teile dieser heranwachsende Generation, die tatsächlich keinerlei Perspektive mehr, keinerlei Aussicht mehr auf eine sie ernährende, lohnabhängige Erwerbsarbeit haben, was natürlich wiederum auch eine disziplinierende Wirkung auf die anderen Teile dieser Generation ausübt. Also die Besten, aber das wird dann in den Banlieues schon eine kleine Schicht, schaffen es immer, wenn sie entsprechend hervorragende Noten haben und zu einer kleinen, schmalen Bildungselite innerhalb der Banlieues gehören. Dann gibt es noch einen gewissen Prozentsatz, der Aussicht auf abhängige Erwerbsarbeit hat, aber oft in prekarisierter Form, zum Beispiel relativ typisch für Immigrantenjugendliche aus den Banlieues, die Arbeit in Fastfood-Läden oder in entsprechend im tertiären Sektor in prekären Arbeitsverhältnissen. Also für eine große Minderheit zumindest, wenn es keine Mehrheit in den Banlieues ist, ist es tatsächlich so, dass keine reale Perspektive besteht auf Integration durch Erwerbsarbeit in das herrschende Gesellschaftssystem mit seinen Werten. Das heißt, in die Werte sind die Leute schon integriert, weil die Werte der Konsumgesellschaft tatsächlich durch diese Leute absolut assimiliert sind. Die Banlieues sind eben heute gekennzeichnet vor dem Hintergrund der Erosion der Klassenverhältnisse durch eine stark atomisierte, individualisierte und auch stark von Konkurrenz und von einer Form von Gewalt, die eben die Form eines Krieges jeder gegen jeden annimmt. Und vor diesem Hintergrund einer extrem atomisierten, von Konkurrenz geprägten, vereinzelten Gesellschaft spielen eben die Versuche zum Beispiel durch das Tragen von Markenklamotten, also Markensportklamotten, natürlich nicht Designeranzügen, sondern Markensportklamotten, Markenturnschuhen und so weiter anzugeben und deswegen in diesem, in Anführungszeichen, Dschungel, wie die Leute das selber oft nennen, zu überleben und sich als die Stärkeren zu erweisen, spielen eine große Rolle. Das heißt, die Werte der Konsumgesellschaft sind von vielen von denen integriert. Das ist, glaube ich, das wirkungsmächtigste Identitätsangebot. Die Frage ist dann natürlich, wie kommt man an dieser Konsumgesellschaft dann auch zu partizipieren, deren Werte und deren Konkurrenz als zentralem Wert man auch verinnerlicht hat. Das ist eben für einen Teil der jungen Generation, ich betone für einen Teil, durchaus dann zu realisieren über die Beteiligung an dem, was man die Parallelökonomie nennt, also sprich Drogenhandel und andere von der bürgerlichen Ordnung verbotene oder zumindest theoretisch verbotene Geschäfte. Ich sage deswegen theoretisch, weil es gibt jetzt im Zusammenhang mit den Unruhen auch Publikationen in der französischen Presse von Dokumenten der Polizei, wo ganz klar gesagt wird, der Drogenhandel hat auch eine stabilisierende Wirkung. Wir lassen den bis zu einem gewissen Grade in Ruhe. Es muss immer wieder Verhaftungen geben, um zu zeigen, dass der Staat noch Herr im Hause ist oder sein will. Aber der ernährt so viele Leute inzwischen, da hängen ganze Familien dran, für die das sozusagen die hauptsächliche Einkommensquelle ist. Wenn man das den Leuten wegnehmen würde, würde man nur zu einer stärkeren sozialen Destabilisierung kommen, dann würde es richtig rappeln. Und deswegen, so war zumindest die Linie der Polizei auch in den letzten Jahren, trotz einer starken Zunahme repressiver Herangehensweisen, die Linie war eben, dass man sagt, also über ein gewisses Maß an notwendiger, aus deren Sicht notwendiger Repression hinaus, sollte man diese Parallelökonomie in Ruhe lassen. Das ist, denke ich, der mächtigste, der wirkungsmächtigste Integrationsfaktor. Nichtsdestotrotz spielen die Ersatzideologien oder Ideologien, die du genannt hast, durchaus auch eine Rolle. Vor dem Hintergrund, wie gesagt, der Erosion auch von bisher über Erwerbsarbeit vermittelten Bewusstseins oder Gefühls der Klassenzugehörigkeit, das eben erodiert mit der Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse oder der Abstempelung zu Überflüssigen, die ohnehin keine Chance haben auf dem Arbeitsmarkt. Das trifft für den politischen Islam zu, der so seit 10 bis 15 Jahren gewisse Erfolge in den Banlieues zu verzeichnen hat. Nur das Problem ist, dass bestimmte, auch sich für links haltende Leute die Ursache und Wirkung umdrehen und sagen, das ist sozusagen das zentrale Problem, aus dem andere Probleme abzuleiten sind. Es ist genau umgekehrt. Die finden deswegen Echo, weil andere Identitätsangebote in einer extrem atomisierten und von Perspektivlosigkeit geprägten Gesellschaft weniger existieren, weil eben die Linken über Solidarität und Klassenzugehörigkeit definierten Angebote stark im Rückgang sind in diesen Banlieue-Gesellschaften. Aber die Islamisten schwimmen sozusagen wie die Fettaugen oben auf der Suppe. Also die sind nicht die, die die Krise verursacht haben, sondern die hängen sich dran und versuchen, darüber Einfluss zu gewinnen. Deren Einfluss ist aber stark relativiert worden während der jetzigen Unruhen, weil die also durchaus auch im Dienste des Staates und von diesem dazu angehalten, als Feuerwehr versuchten, sich zu betätigen. Also mit moralischen Argumenten und mit religiösen Argumenten, die ihnen sogar in eine Fatwa gegen Krawalle einflossen, wurde da versucht zu begründen, warum Randalieren unmoralisch sei. Aber das hat ja nur mäßiges Gehör gefunden. Ein anderes Identitätsangebot ist eben die Organisierung Jugendgangs, was ja auch zu dieser Territorialisierung passt. Also in das Bewusstsein sozusagen in einem besonderen Territorium umgeben von Feindesland zu leben. Und diese Jugendgangs verstehen sich dann eben als die, die solche Mikroterritorien verteidigen.
Bei der Bewertung über die Jugendproteste in Frankreich standen zwei Blickwinkel gegeneinander. Die einen sehen die sozialen Bedingungen als Ursache, andere mehr den kulturell-religiösen Aspekt als Auslöser. Dazu noch einmal Thomas Binger im Gespräch mit Bernard Schmidt.
Der konkrete Einfluss dieser islamischen Verbände geht nicht allzu weit. Es hat ja auch Aufrufe dazu gegeben, sozusagen Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Auch der französische Innenminister Sarkozy, der auch mit dazu beigetragen hat, das Ganze anzuheizen, die Auseinandersetzung, hat sich ja dann auch versucht, sozusagen auf islamische Gruppen zu stützen, um die Situation wieder in den Griff zu kriegen. Aber das ist nach deiner Ansicht gescheitert.
Es ist gescheitert während der Unruhen. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass diese Gruppen jetzt etwas stärker rekrutieren. Nach den Unruhen, die ja quasi ohne Perspektive auf konkrete positive Veränderung ausgelaufen sind, aufgrund der Perspektivlosigkeit. Das ist halt eine heftige Entladung, aber irgendwann sagen die Jugendlichen sich, ob wir jetzt in unserem Viertel 900 oder 1000 Autos verbrennen. Das ändert jetzt auch nichts mehr. Den maximalen Effekt haben wir ja erzielt. Man spricht von uns. Also es waren 3 Monate Streik, was weiß ich, vor 2 Jahren. Das ist totgelaufen, das ist gegen die Wand gelaufen und die Regierung hat es ausgesessen unter dem ausgestreckten oder eher nicht ausgestreckten Arm, die Leute verhungern lassen. Es waren jetzt 3 Wochen Randale und die ganze Welt spricht darüber. Russland erteilt seinen Staatsbürgern Reisewarnungen für Frankreich. In Deutschland ist es tagelang Titelthema der Medien. In Frankreich sind 30 Minuten Nachrichtensendungen von 40 Minuten in den Nachrichtensendungen bei uns dauern dem Thema gewidmet. Die Regierung verkündet hektisch eine Serie von Maßnahmen, sowohl im sozialen Krisenverwaltungsbereich als auch im repressiven Bereich, die jetzt dem Problem abhelfen sollen. Insofern lief sich das irgendwann tot, weil nicht mehr klar war, was man noch mehr machen soll und weil es halt auch keine Strategie, kein ausformuliertes Programm der Veränderung gibt. Nicht auszuschließen ist also, dass im Nachhinein, jetzt wo sich das sozusagen totgelaufen hat und das große Fragezeichen im Raum schwebt, was jetzt? Dass die im Nachhinein kommen und versuchen, Leute zu rekrutieren, indem sie das entsprechend interpretieren und was für sich behaupten, es sei jetzt ein Aufstand der dritten Welt in Frankreich gegen die erste Welt gewesen, der entsprechend identitär mit Christen gegen Moslems oder Moslems gegen Christen zu interpretieren sei. Eine Interpretation, die vollkommen falsch wäre, zumal auch junge Weiße an den Unruhen beteiligt waren, je nach Region unterschiedlich. Während der Unruhen war es tatsächlich so, dass die Islamisten nicht extrem viel Gehör bei den Jugendlichen selbst fanden. Ich glaube, dass es natürlich einen Generationenbruch gab. Also die unter 25-Jährigen fanden zum Teil zumindest diese Unruhen eher ein geeignetes Ausdrucksinstrument. Wie gesagt, mit dem Effekt zumindest, man nimmt uns ernst, man redet von uns, wir sind wer. Bei den Leuten über 25 oder über 30 überwog eher die Gespaltenheit, dass man sagt, wir verstehen, wo es herkommt, aber die Form, die es annimmt, macht uns Angst oder beunruhigt uns oder zumindest finden wir nicht schön, weil es könnte ja auch unser Auto sein oder es ist unser Auto. Und es ist natürlich tatsächlich das Auto des unmittelbaren Nachbarn der Putzfrau, die noch 2,50 Euro von der Versicherung bekommt für ihre Schrottkarre, die seit 20 Jahren von Jahr zu Jahr im Wert sinkt bei der Versicherung. Und bei den älteren Leuten ist es möglich, dass diese Aufrufe zu Ruhe und Ordnung ein gewisses Gehör gefunden haben, wenngleich es auch da Sympathien gab, nicht für die Aktionsformen, aber schon für das, was die Jugendlichen bewegt, für ihre Motive. Die Versuche, unmittelbar sich als Ordnungsstifter zu betätigen, die sind auf jeden Fall gescheitert. Also es hat ja auch Islamisten gegeben, die versuchten, sich zwischen die Polizei und die Jugendlichen zu stellen und so weiter. Das hat, glaube ich, schon die Begrenztheit ihres Einflusses unterstrichen. Der Einfluss ist begrenzt und der Einfluss wird natürlich deswegen mitunter verstärkt wahrgenommen, weil es keine anderen Kräfte gibt, zumindest keine anderen Kräfte, die erfolgreich darauf verweisen können, dass sie Alternativen darstellen, dass sie mobilisieren für Veränderungen in diesen Trabanten steht. Die Linke versucht es natürlich auch, aber eben auch nur mit begrenztem Erfolg.
Siehst du irgendwelche Anschlussmöglichkeiten sozusagen von links an diese Unruhen? Ist das sozusagen emanzipatorisch zu wenden? Du hast ja schon davon gesprochen, dass eigentlich die Unruhen erstmal ohne Inhalt, ohne direkten politischen Inhalt, ohne politisches Programm oder ohne Strategie stattgefunden haben. Was siehst du im Nachlauf noch für Möglichkeiten, das sozusagen mit einer emanzipatorischen Politik zu verknüpfen?
Also ohne jeden Inhalt würde ich das nicht nennen. Es gab zumindest den Inhalt, dass gesagt wurde, dass es stark zugespitzt wurde auf die Person von Innenminister Sarkozy, der eben auch mit seinen rabiaten Sprüchen vom Gesorgs, vom Abschaum und so weiter erheblich zur Verschärfung beigetragen hat und zur Eskalation. Und darauf hat sich ganz viel zugespitzt, dass eben gesagt wurde, wir wissen auch nicht, wie man den Knoten an Problemen durchschlagen könnte. Das war, glaube ich, der zentrale Punkt. Die Jugendlichen waren sich da Probleme bewusst. Das haben sie auch, wenn die den Kameras oder Mikrofone unter die Nase oder vors Gesicht gehalten wurden, dann haben die auch also sozusagen die ganzen Probleme benannt, worunter sie leiden, Diskriminierung, räumliche Isolierung. Die wissen aber auch nicht, und da ist, glaube ich, eine große Krux, wie man diesen riesigen Problemknoten durchschlagen könnte. Aber was gefordert wurde, war, wir wollen zumindest nicht verarscht werden, wir wollen zumindest ernst genommen, wir wollen respektiert werden, wir wollen auch eine Würde haben. Und deswegen hat sich ganz viel auf Sarkozy als politisch Verantwortlichen für den Polizeieinsatz, der mitverantwortlich war für den Tod dieser zwei Jugendlichen und der verantwortlich war für die Sprüche, die er geklopft hat, ganz viel auf ihn, auf seine Person zugespitzt, indem eben gesagt wurde, er muss sich entschuldigen, er muss zurücktreten, er muss abhauen und so weiter. Das ist sicherlich begrenzt, aber in gewisser Weise die Forderung nach Respekt ist, dass man es einem noch bleibt und wenn man sozusagen ohne gesamtgesellschaftliche Veränderung, ohne, ich sag mal, revolutionäre Veränderung in welcher Form auch immer, in Form einer weitgehenden gesamtgesellschaftlichen Umverteilung, wo man also ohne diese Perspektive nicht wirklich sieht, wie diese Probleme absorbiert oder aufgelöst werden könnten. Was nun die Linke betrifft, ist versucht worden, die Frage des Erfolges ist eine andere Frage, aber es ist zumindest versucht worden, da anzuknüpfen. Also nicht, indem man das hypt und sagt, das ist super, was die Jugendlichen machen. Ganz toll, dass sie die Autos ihrer Nachbarn verbrennen, dass sie zerstören. Aber es ist versucht worden, sozusagen, indem man eine positive Kampfperspektive bietet, da anzuknüpfen. Also das war dann ganz stark, nachdem die staatlichen Reaktionen extrem ausfielen im repressiven Bereich. Das heißt, durch die Verhängung des Ausnahmezustands am 8. November durch die Regierung, dann eine Woche später durch die beiden Parlamentskammern um 3 Monate verlängert. Ab diesem Zeitpunkt, wo die politischen Reaktionen eben auf ein so extremes Arsenal an repressiven Instrumenten, die zumindest zur Verfügung stehen, die nicht alle sofort eingesetzt wurden und werden, wo die Politik darauf zurückgriff, da hat man dann natürlich versucht, sozusagen da eine Kampfperspektive anzubieten und zu sagen, gemeinsam gegen die Repression, für den Respekt der Leute, die in den Trabantenstädten wohnen und für eine Lösung der sozialen Probleme oder für den Versuch, einer Lösung näher zu kommen, dass man da sozusagen die Kampfperspektive hereinträgt, ohne jetzt zu sagen, wir sind sozusagen die Partei der Autoverbrenner, sozusagen. Es gab also zum Beispiel von radikal-linker Seite den Vorschlag, so eine Art Sternmarsch zu machen, von den Peripherien ins Zentrum und also mit den Leuten aus den Trabantenstädten, die da wohnen, ohne jetzt, wie gesagt, die Aktionsformen zu affirmieren, aber mit den Leuten, die ihre Probleme formulieren, in das Zentrum von Paris zu gehen, dort, wo das wirtschaftliche und politische Machtzentrum ist und dort sozusagen Druck zu machen. Das hat so nicht funktioniert. Also es hat diese Massenbewegung nicht gegeben. Es hat Demonstrationen gegeben, es hat Demonstrationen von radikalen Linken, auch zum Teil mit Beteiligung aus dem KP-Spektrum gegeben, in den Trabantenstädten, zum Beispiel in Bobigny, der Bezirkshauptstadt von Saint-Saint-Denis, das ist der Trabantenstadtbezirk, der unmittelbar nördlich und östlich an Paris angrenzt, wo ein Großteil der Riots in den ersten 8 bis 10 Tagen stattgefunden haben. Dort hat es zum Beispiel Demonstrationen gegeben, an dem Tag, wo der Ausnahmezustand verhängt wurde, aus dem radikal-linken und aus dem KP-Spektrum, aus dem gewerkschaftlichen Spektrum, Da waren dann aber 500 oder 600 Leute. Das ist natürlich stark unterdurchschnittlich, vor allem was dieses KP-Spektrum betrifft, weil die KP hat in Bobigny 70% der Stimmen und die haben da mehr als 500 Leute, zumindest die Sympathisanten und die Wähler sind. Es hat in anderen Trabantenstädten Demonstrationen gegeben, hier 400, da 700. Und es hat auch eine Demonstration in Paris gegeben, im Zentrum, an dem Tag, wo der Senat, also das Oberhaus des Parlaments, die zweite Kammer, den Ausnahmezustand verlängert hat, am 16. November mit 2500 Leuten. Das ist aber auch keine Massenbewegung, das sind im Wesentlichen die politisiertesten Leute der Linken aus Paris selber. Vielleicht auch Einzelne, die in Trabantenstädten wohnen, aber die quasi als Politaktivisten kamen. Also es hat den Versuch gegeben, so eine Perspektive zu geben, aber eine Massenbewegung ist dafür nicht zustande gekommen, auch wenn die Linke sich darum bemüht hat. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass leider die Banlieues sozusagen für einen Teil der Gesellschaft wirklich als abschreckendes Bild wirken. Das heißt, die Gesellschaft guckt auf diese Banlieues wie durch ein Brennglas, auf die sozialen Krisenphänomene, die sie selber wahrnehmen, die ihnen Angst machen. Und das erscheint sozusagen eine hundertfache Vergrößerung. Und die Reaktion von einem guten Teil der Gesellschaft darauf ist, bitte lieber Staat, schütze uns davor, dass sich das ausdehnt, dieses Krisenpotenzial. Woraus resultiert der Ruf nach autoritären Lösungen, nach polizeilichen Lösungen. Und dieser Ruf hat eine gesellschaftliche Verankerung. Man kann ungefähr sagen, 2/3 der französischen Gesellschaft befürworten, was die Regierung jetzt auch im repressiven Bereich gemacht hat. Und das betrifft halt auch einen Teil der Sympathisanten der Linken, die entweder tatsächlich sagen, okay, die Regierung steht auf der anderen Seite, sozial, klassenmäßig, wirtschaftlich, was ihre Wirtschaft und Sozialpolitik betrifft. Aber da haben sie recht. Das betrifft einen Teil und der andere Teil weiß nicht so richtig, wie er sich positionieren soll, ist gespalten. Das muss man, glaube ich, als Problem wahrnehmen.
Unsere Fantasie, die Revolution der wahren Liebe.
Nazi-Aufmärsche in einer Stadt sind immer eine üble Sache. Dagegen zu demonstrieren ist durchaus erwünscht. Schwierig wird es manchmal aber dann, wenn sich junge Nazi-Gegner nicht in die Phalanx der staatstragenden Parteien und Gewerkschaften einreihen möchten, sondern ihre eigenen Akzente im Kampf gegen Rechtsradikale setzen wollen. Am 16. April 2005 fanden mehrere Demonstrationen statt. Vor der Eishalle in Frohnhausen versammelten sich etwas über 200 Neonazis zu ihrer Kundgebung. Einige tausend Menschen waren vom Limbecker Platz aus zu einer Gegendemonstration Richtung Frohnhausen gezogen. Vorwiegend jüngere Antifaschisten hatten mit eigenem Aufruf von Rüttenscheid aus gegen die Neonazi-Demo protestiert. Hier war die Polizei allerdings alles andere als kooperativ. Es kam zu Polizeiübergriffen, die bis jetzt Folgen vor Gericht haben. Walter Wandke hat diese Nachwirkungen verfolgt.
Aus einer Pressemitteilung der autonomen Essener Antifa-Gruppe. Am 14. Dezember fanden vor dem Essener Amtsgericht die Prozesse gegen zwei junge Antifaschisten statt, die im Zuge von Gegenaktivitäten gegen einen Nazi-Aufmarsch in Essen am 16. April diesen Jahres verhaftet wurden. Bei einer ausgesprochen brutalen Prügelaktion der Polizei wurden damals 8 Demonstrantinnen und Demonstranten teilweise schwer verletzt. Etliche weitere erlitten leichte Verletzungen und 8 Antifaschisten wurden verhaftet. Diesen werden recht drastische Straftaten vorgeworfen. Unter anderem sind sie wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruch und Rädelsführerschaft angeklagt. Ein erster Prozess gegen einen 23-Jährigen wurde bereits eingestellt. Jetzt folgten die Richterinnen in 2 weiteren Verfahren diesem Vorbild. Ein Verfahren wurde gegen jede Auflage eingestellt, ein anderes gegen die Auflage von 30 Arbeitsstunden beendet. Die Einstellung der Verfahren ist natürlich ein freudiges Ereignis. Zu feiern gibt es nichtsdestotrotz eher wenig. Zum einen stehen noch mindestens 2 weitere Verfahren an, zum anderen bleibt die Unangemessenheit und Brutalität des Polizeieinsatzes am 16. April diesen Jahres vom Ausgang der Prozesse unberührt. Mit den Verfahren gegen die jungen Antifaschisten sollte und soll offenbar weiterhin versucht werden, einen völlig überzogenen Schlagstockeinsatz der Polizei im Nachhinein zu legitimieren. Dieses Vorgehen und die folgende Kriminalisierung des antifaschistischen Widerstandes darf nicht unbeantwortet bleiben. Nicht zuletzt muss beachtet werden, dass trotz der Einstellungen der Verfahren mittlerweile über 2.500 Euro Anwaltskosten entstanden sind. Wie die noch folgenden mindestens 2 Prozesse ausgehen werden, ist ebenfalls noch unklar. Bei allen Angeklagten handelt es sich um Jugendliche, die sich in der Ausbildung befinden und auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Aufgrund der hohen Anwaltskosten und vielleicht zu erwartender Geldstrafen bitten wir euch deshalb um Spenden an das Antirassismus-Telefon Essen, Sparkasse Essen, Bankleitzahl 360 50 105 auf dem Konto 277012. Das Kennwort ist 16. April.
We'll be right back.
Mitte Dezember gab es mehrere Prozesse gegen junge Antifaschisten, die sich angeblich Scharmützel mit der Polizei geliefert hätten. Hier ein kurzes Interview unmittelbar nach dem Gerichtstermin. Die Namen hat Walter Wandke weggelassen, um den Beteiligten weitere Schwierigkeiten zu ersparen.
Wir haben hier einen kurzen Prozess miterlebt, in dem ein Polizeibeamter bestimmte Anschuldigungen erhoben hat gegen einen der Gegendemonstranten. Wir haben erleben können im Prozess, dass dieser Polizeibeamte sich eigentlich an Details kaum erinnert, eigentlich auch nicht an die Leute, die beteiligt waren. Wie beurteilen Sie den Verlauf dieses Prozesses?
Ja, ich freue mich natürlich, dass der Prozess eingestellt worden ist. Aber ich denke, der Prozess hat auch gezeigt, dass das, was von der Polizei behauptet wird, was an dieser Stelle bei dem Aufmarsch passiert sein soll, einfach ein Hirngespinst ist und dass die erhobenen Vorwürfe so nicht haltbar sind. Das hat der Polizist mit seiner eigenen Aussage diesen Prozess auch bestätigt. Er konnte sich weder an genaue Tatvorgänge noch an Beteiligte noch an Geschädigte erinnern. Und das zeigt halt einfach, dass das alles ein Konstrukt ist.
Wenn es jetzt aber so ein Konstrukt ist, das weitgehend der Realitäten entbehrt, müsste man ja sagen, ist eine Prozesseinstellung nur ein halber Sieg. Es wäre natürlich ein Freispruch vernünftig gewesen, in dem dann auch die Kosten und der Ärger bei dem Anzeigenden bleibt.
Ja, ich persönlich wollte mir persönlich den Stress ersparen, einen weiteren und längeren und eventuell auch kostspieligeren Prozess zu haben. Und deswegen habe ich mich dafür entschlossen, diese Einstellung einfach anzunehmen.
Das heißt, Sie sind aber dann doch nicht so von der Wahrheitsfindung im Gericht so überzeugt, dass Sie dann zu Ihrem Recht kommen würden?
Nicht direkt. Also wie gesagt, ich bin froh, dass es eingestellt worden ist, dass da Unrecht passiert ist von Seiten der Polizei bei diesem Aufmarsch, dass es teilweise Übergriffe gegen Demonstranten gegeben hat, ist weiterhin richtig. Und wenn es zu einem weiteren Prozess gekommen wäre, hätte ich darauf auch noch mal näher eingegangen.
Ich hätte noch mal zwei Nachfragen. Die Richterin hatte ja angemerkt, dass es etwas ungewöhnlich ist, dass eine verletzte Demonstrantin, die auch im Krankenhaus behandelt werden musste, also eine von den Polizisten verletzte Demonstrantin, ihrerseits keine Anzeige gemacht hat und sie hat sich da gewundert. Können Sie das eventuell erklären oder eine Vermutung dazu haben?
Ich habe nur eine Vermutung und die lautet, dass die betroffenen Personen, die dort verletzt worden sind von diesen betreffenden Beamten, einfach Angst davor hatten, eine Gegenanzeige zu kassieren. Also es ist durchaus üblich, dass wenn man eine Anzeige gegen einen Polizisten stellt, er direkt eine Gegenanzeige stellt, um die Leute einzuschüchtern.
Eine zweite Frage, es kam das Stichwort auf Reizgas, wäre dort verteilt worden. Kann das sein, dass einzelne Demonstranten doch auch mit Reizgas gegen die Polizei vorgegangen sind oder was ist davon zu halten?
Also in dieser konkreten Situation war ich schon gar nicht mehr dabei. Das Einzige, was ich mir gerade nur vorstellen kann, dass es einen Einsatz von Seiten der Polizei gab und dass die dabei ihre eigenen Leute getroffen haben.
Eine Bewertung von Ihrem Anwalt zu dem Ausgang des Prozesses?
Ja, ich denke also auch, dass unter den Umständen, dass das Gericht sonst noch eine größere Beweisaufnahme gemacht hätte, ist die richtige Entscheidung, war nach 153 SCPO die Einstellung hinzunehmen. Es bleiben keine Auflagen für meinen Mandanten. Insofern ist es sicherlich der bessere Schritt.
Das heißt, Sie sind auch nicht so ganz davon überzeugt, dass Sie dann in einem weiteren Verfahren volles Recht bekommen hätten?
Naja, wir hätten jedenfalls deutlich mehr kämpfen müssen. Man weiß dann nie, wie sich dann die einzelnen Zeugen vor Gericht präsentieren. Und unter diesem Risiko, dass dann letztlich das Gericht doch zu einer anderen Auffassung kommt. Bisher hat es ja sich überhaupt nicht zu irgendeiner Wahrheitsfindung geäußert, nur selber Zweifel geäußert. Unter diesem Risiko ist dann der 153 als Einstellung ohne Auflage sicherlich das richtige Mittel.
Ja, besten Dank. Dann bleibt für unsere Hörer noch mitzuteilen, dass trotzdem ja für die ehemaligen Angeklagten bestimmte Kosten zukommen, dass wir vielleicht sehen, ob dann nicht in einer Gemeinschaftsaktion man die Kosten für die ehemaligen Angeklagten auch minimieren kann.
Of gold for someone who rests and brings her to life again. Blood on your defeated limbs and a tear for your we
Werden wollen viele junge Nachwuchstalente und bewerben sich zum Beispiel bei Deutschland sucht den Superstar. Viel bescheidener sind da die beiden Jungs von Two Boys, die probieren es erst einmal bei uns und Kollegen Ralf Knifka.
Hier im Studio der Neuen Essener Welle begrüße ich zwei Mitglieder der Gruppe Two Boys.
Ja, ich bin der Pascal Schwarz.
Ich bin Simon Reufels.
Ja, Two Boys heißt, ihr seid wahrscheinlich auch zu zweit.
Ja.
Macht ihr so Boygroup-Musik oder wie würdet ihr eure Musik denn selber so beschreiben?
Wir machen eigentlich also Liebeslieder oder so Sachen, die uns im Alltag so auffallen, schreiben wir in Liedern.
Wenn wir jetzt zum Beispiel was Interessantes sehen, wenn wir unterwegs sind oder so, schreiben wir das dann halt auch in Texte.
Wie kommt man eigentlich dazu, hauptsächlich Liebeslieder zu machen?
Weil Liebe eine schöne Sache ist.
Was ist so faszinierend dran, Liebeslieder zu schreiben?
Ja, ich denke mal, das ist einfach faszinierend, weil man kann da seine Gefühle halt in den Liedern ausdrücken.
Ja, ihr habt ja auch gesagt, ihr schreibt auch Begebenheiten auf, die euch so betreffen. Was sind das so für Sachen? Was sind das denn für Alltagsgeschichten?
Ja, zum Beispiel, wenn wir mit der Bahn fahren und dann sind da interessante Leute halt, dann schreiben wir halt über die und dann kommen halt dann verschiedenste Texte zustande.
Seit wann gibt's euch denn?
Seit 1998.
Oh, ist das schon eine gewisse Zeit, genau 7 Jahre. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, zusammen zum Musik zu machen?
Das ist eigentlich zustande gekommen. Wir waren auf einer Familienfeier und da ist wohl so eine Gruppe ausgefallen. Und dann haben wir einfach gesagt, wir übernehmen. Und dann sind wir da vor circa 200, 250 Leuten das erste Mal aufgetreten.
Wie sieht das musikalisch bei euch aus? Singt ihr beide, beziehungsweise welche Instrumente spielt ihr?
Also wir spielen keine Instrumente und eigentlich schreiben wir nur Lieder und dazu Melodien, die uns dazu einfallen.
Also wir schreiben die Texte und haben dabei immer eine Melodie im Kopf. Also wir brauchen halt noch ein paar Leute, die uns die Musik dann machen.
Und welche Instrumente braucht ihr denn für eure Band? Ich stelle mir mal vor, auf jeden Fall Gitarre, Bass, Schlagzeug und Keyboard. Was sollten das denn für Leute sein, die da mit euch musizieren sollen? Wie sollen die denn so drauf sein?
Ja, die Spaß an Musik haben und sich gut in eine Gruppe eingliedern können.
Auf jeden Fall nett und lustig.
Ja, und wir hören uns gleich mal ein instrumentales Stück von euch an. Da ist, wie gesagt, noch kein Text dabei, der ist noch am Entstehen. Ja, und ich denke mal, wer sich da mit der Musik anfreunden kann, der kann sich auch einfach mal bei euch melden. Wie lautet denn eure Kontaktadresse?
www.xx2boys.xx.q27.de.
Ja, das war ja nicht einfach. Ich würde sagen, wir geben nachher nochmal eure Kontaktadresse durch. Also die sollen gut drauf sein. Ist da noch ein bestimmtes Alter gefragt oder?
Ich würde mal sagen, am besten wäre so zwischen 16 und 18, weil das ist dann auch so in unserem Alter.
Gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Wir hören jetzt noch einen Song von euch, ein kurzes Lied. Das ist knapp über eine Minute, ist instrumental. Der Text entsteht bald und ihr gebt mir jetzt nochmal eure Kontaktadresse durch.
Also das ist www.xx2boys.xx.q27.de.
Ja, ich danke euch fürs Gespräch.
Wir danken auch, dass wir kommen konnten.
Ja, und das war auch schon das NEW-Magazin für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, nächsten Dienstag zur gleichen Zeit sind wir wieder für Sie da. Im Anschluss an die Sendung meldet sich Ralf Knifka noch einmal in seiner Sendung Kultur mit Knifka. Er stellt die Bands Fiddler's Green und Feuerschwanz vor. Einen schönen Abend noch wünscht Ihnen Klaus Hausmann. Oh, my dreams
passed before my eyes a curiosity. Dust in the wind, all they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind.
Souls.